Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk. Hallo. Es ist eine der vornehmsten, wenn nicht sogar die vordringlichste Aufgabe von Literatur, gerade an diejenigen zu erinnern, die nur allzu leicht übersehen werden. An die Querköpfe, die Fußlahmen, die Abseitigen oder auch an die sogenannten Spinner einer Gesellschaft. Und die früh verstorbene US-Autorin Lucia Berlin, die war so eine genialisch eigenwillige Außenseiterin, die über Außenseiterinnen wie sie selbst schrieb. 76 Kurzgeschichten hat Lucia Berlin der Nachwelt hinterlassen. 22 davon sind jetzt auf Deutsch erschienen. Erst einmal aber wollen wir über Christoph Poschenrieder sprechen, beziehungsweise über sein neues Buch »Der unsichtbare Roman«. Auch das ist eine Geschichte, die von einer historischen Persönlichkeit erzählt, die den Zeitgenossen spleenig, wenn nicht sogar völlig verrückt erschien. Denn Poschenrieders neuer Roman, der handelt vom 1868 geborenen Gustav Meyrink, ein höchst schillernder Charakter mit einem ausgeprägten Faible für alles Übersinnliche. Meyrink interessierte sich für Okkultismus, für Kabbalistik, Spiritismus und auch für Buddhismus. Kein Wunder, dass er dann erst einmal als Bankier in Prag krachend scheiterte. Dann aber schrieb Gustav Meyrink den fantastischen Roman Der Golem, eine Psycho-Horror-Geschichte aus dem Prager Judenghetto, mit der er 1915 quasi über Nacht berühmt wurde. Und auch im neuen Roman von Christoph Poschenrieder über Gustav Meyrink, da geht's mitunter recht fantastisch psychomäßig zu. Alles Weitere erzählt ihn Melanie Weidemüller.
Es gibt Fragen, die einem im Jahr 2019 nicht unbedingt auf den Nägeln brennen. Zum Beispiel diese: Wer ist schuld am Ersten Weltkrieg? Wir erinnern uns, das Attentat von Sarajevo 1914, Geschichtsunterricht Mittelstufe. Und über die Schuldfrage streitet heute eigentlich auch niemand mehr ernsthaft. Die beiden Kriegskatastrophen des 20. Jahrhunderts wurden vom Deutschen Reich angezettelt. Alles sattsam bekannt und auserzählt, könnte man meinen, wäre da nicht der Schriftsteller Christoph Poschenrieder. Der studierte Philosoph und Journalist findet nämlich gar nicht die Fakten so interessant, verrät er in Interviews, sondern die Lücken, die sich dazwischen auftun. Springen wir direkt hinein in die Atmosphäre des letzten Kriegsjahrs und lauschen dem Auftakt des unsichtbaren Romans.
Es klopft? Teufel nochmal, denkt Meyrink. Wer klopft? Der Einzige, der hier klopfen darf und zu gegebener Zeit auch klopfen wird, bin ich. Und ich habe nicht geklopft. Er blickt in vier entgeisterte Gesichter. Das hätten sie nicht gedacht, ausgerechnet bei einer spiritistischen Sitzung. Das Tischrücken hat kaum begonnen, der Tisch noch nicht einmal gezittert, schon gar nicht geschwebt, und es klopft. Die Apothekerwitwe bewegt stumm die Lippen. Die Frage, die sie an den lieben Verstorbenen richten will, muss hinaus. Meyrink hebt die Hand. Die Witwe ist jedoch nicht zu bremsen. Hartmut, bist du das? Liebster, es ist wegen des Schmucks. Ich bitte dich, wo hast du den Pfandschein versteckt? Bitte nur Ja-Nein fragen, gnädige Frau, sagt Meyrink.
Gustav Meyrink, der dagegen Ende des Ersten Weltkriegs in seiner Villa am Starnberger See eine gefakte Seance abhält, ist die Hauptfigur in Poschenrieders unsichtbarem Roman. Und hätte es diesen Mann nicht wirklich gegeben, man müsste ihn als literarische Figur erfinden. Was für ein Typ. Geboren 1868 in Wien als unehelicher Sohn eines adeligen Staatsministers und der Hofschauspielerin Marie Meyer, führte er mit Stationen in Prag, Wien, München und Starnberg das Abenteuerleben eines unkonventionellen Geistes. Fotos zeigen den historischen Meyrink gut gekleidet, mit markanten Zügen, Glatze und den auffallenden Augen eines Geistsehers, wie Zeitgenossen formulierten. Er war Okkultist und Mitglied mehrerer Geheimlogen, gescheiterter Bankier mit Gefängnisstrafe, praktizierender Yogi, Übersetzer, Satiriker und Schriftsteller. Heute kennt man allenfalls noch Gustav Meyrinks Hauptwerk, den 1913 veröffentlichten Roman Der Golem. Die Geschichte aus dem jüdischen Ghetto Prags war ein Bestseller seiner Zeit und wurde zum Klassiker der fantastischen Literatur. Dass Christoph Poschenrieder dieser schillernden Persönlichkeit jetzt einen ganzen Roman widmet, hat mit einer historischen Anekdote zu tun. Korrespondenzen belegen recht verlässlich, dass das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches dem populären Verfasser des Golem kurz vor Kriegsende das Angebot machte, gegen großzügiges Honorar einen Propagandaroman zu schreiben. Darin sollte Meyrink den Freimaurern die Kriegsschuld zuschieben. In Poschenrieders Fiktion wird aus dieser Randnotiz der Geschichte ein Schriftstellerdrama. Meyrink nimmt den Vorschuss an und landet in der größten Schreibblockade seines Lebens.
Im Moment schwebt die verrückte Idee ungefähr so greifbar wie bunte Seifenblasen vor ihm. Verlockend, aber wie in Drei Teufels Namen soll einer das Ungeheuerliche in einen Roman verwandeln?
Während Meyrink die Auftraggeber mit frei erfundenen Berichten seiner Fortschritte hinhält, passiert in Wahrheit mit seinem Manuskript nichts. Die aus Berlin zugeschickten Kisten mit Freimaurerliteratur bleiben ungelesen. Meyrink rudert lieber auf dem Starnberger See, trifft sich in den Schwabinger Kaffeehäusern, dem Hotspot der revolutionären Münchner Bohème, ratsuchend mit dem befreundeten Anarchisten Erich Mühsam. Er entspannt Muskeln und Geist im Yogazimmer unterm Dach seiner Starnberger Villa, experimentiert mit Schreibtechniken und Tricks. Alles vergeblich. Das Papier bleibt leer. Das alles liest sich amüsant, denn Poschenrieder erweist sich mit diesem abschließenden Teil seiner Trilogie über das untergehende Kaiserreich einmal mehr als souveräner Stilist. Sein unsichtbarer Roman spiegelt atmosphärisch den revolutionären Zeitgeist im Vorfeld der Münchner Räterepublik. Doch ins Zentrum gerät zunehmend das Schreibprojekt als solches. Etwa, wenn es immer wieder um den berühmten ersten Satz geht.
Der erste Satz ist der Duft über der Kaffeetasse, das Knistern der Semmel, wie sie hier in Bayern sagen. Keine Garantie, aber eine Verheißung. Für den Autor noch mehr als für den Leser. Jenseits des ersten Satzes liegt die Terra Incognita, der Dschungel, die der Autor wie ein Humboldt oder ein Livingstone zu erobern hat, Machete in der Hand, feindliche Pfeile um die Ohren. Der Leser aber lässt sich in der Sänfte durch diesen Dschungel tragen und, das Buch zugeklappt, schnell ist er wieder draußen.
Belauschen wir hier die Gedanken des Schriftstellers Gustav Meyrink am Schreibpult? Oder lässt sich an dieser Stelle 100 Jahre später Christoph Poschenrieder am Rechner über die Schulter schauen? Offenbar schreiben beide Autoren an der vermaledeiten Freimaurergeschichte. So geschickt sind die Ebenen der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verzwirnt. Der Clou an Poschenrieders Roman aber ist sein offener Werkstattcharakter. In die Handlung um den schreibgehemmten Meyrink hat Poschenrieder immer wieder Recherchenotizen eingestreut, Quellenmaterial aus allen verfügbaren Archiven. Briefe, Zeilen aus Meyrinks Notizbuch, Erinnerungen seiner Frau Mena, Abschriften der Akten im Berliner Archiv des Auswärtigen Amts, Zitate aus Kurt Eisners bewegendem Gefängnistagebuch und, um das selbstreferenzielle Spiel auf die Spitze zu treiben, auch ein E-Mail-Wechsel des Autors Christoph Poschenrieder mit seiner Lektorin ist abgedruckt. Damit entpuppt sich der unsichtbare Roman am Ende vor allem als Roman über das Romanschreiben. Poschenrieder ist nicht nur ein Autor, der durch die Schule der Postmoderne gegangen ist. Er hat daraus auch seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Leichtfüßig, selbstironisch, nachdenklich. Eine kuriose Story, einen interessanten Protagonisten und das schöne Spiel mit der wahren Fiktion gibt es bei seinem neuesten Werk obendrauf. Oder, wie heißt es doch einmal im unsichtbaren Roman?
Die Wahrheit ist zu kostbar, um sie Priestern, Politikern und der Presse zu überlassen.
So endet der Beitrag von Melanie Weidemüller über Der unsichtbare Roman von Christoph Poschenrieder. Erschienen ist er im Zürcher Diogenes Verlag, 272 Seiten, 24 Euro.
Lucia Berlin zu lesen ist manchmal, als müsste man Diamanten essen. Ihre Geschichten bestehen aus hochverdichteter Wirklichkeit und sind so geschliffen, dass man daran innerlich verbluten kann. So wie die Autorin selbst, die ein entgleisendes Leben mit Fassung trug, als sähe sie nur aus der Ferne einem Unfall zu, obwohl sie zugleich dessen Opfer ist.
Das schrieb der kürzlich verstorbene Literaturchef der Süddeutschen Zeitung, Christopher Schmidt, nachdem ein Band mit Short Stories von Lucia Berlin 2017 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen war. Und nicht nur Christopher Schmidt war damals von den Geschichten Berlins hellauf begeistert, denn die 1936 in Alaska geborene US-Autorin, sie gehört fraglos zu den ganz großen Literaturwiederentdeckungen der letzten Jahre. Leider aber hat Lucia Berlin ihren späten Triumph selbst nicht mehr miterlebt, als eine Neuausgabe ihrer Short Stories 2015 von der New York Times zu den 10 besten Büchern des Jahres gekürt wurde. Da war sie schon 11 Jahre tot. Lucia Berlin, sie starb 2004 mit nur 68 Jahren nach einem, gelinde gesagt, unsteten Leben voller Finanznöte und Alkohol. Und nachdem 2017 bereits ein erster Band mit Short Stories von ihr auf Deutsch erschienen ist, folgt nun mit Abend im Paradies ein zweiter mit weiteren 22 Kurzgeschichten von Lucia Berlin. Angela Gutzeit hat sie für uns gelesen.
Manchmal schaut man Jahre später zurück und sagt, das war der Anfang von. Oder wir waren damals so glücklich. Ehe, danach. Oder man denkt, ich werde glücklich sein, wenn ich erst mal das und das bekomme. Wenn wir.
So beginnt Abend im Paradies, die Titelgeschichte des Storybandes von Lucia Berlin. Dieser Satz transportiert eine Stimmung, die typisch ist für das Lebensgefühl fast aller Figuren dieser lange Zeit verkannten Autoren. Sie balancieren in der Regel auf einem schmalen Grat zwischen Selbstbehauptung und Absturz, immer in der Hoffnung, noch die nächste Kurve zu kriegen, die Miete bezahlen zu können, von den Drogen loszukommen, die Kinder irgendwie durchzubringen. Sie erinnern sich an bessere oder schlechtere Zeiten, aber im Grunde genommen zählt für sie nur der Augenblick. Und der kann für kurze Zeit mal glücklich sein, meistens aber desaströs. Hernan jedoch, Hotelbesitzer in einem kleinen mexikanischen Ort und Hauptfigur der Erzählung Abend im Paradies, ist gerade bester Laune. In seiner Bar brummt es, da der Regisseur John Huston mit seiner Crew dort weilt, mit den berühmten Schauspielern Ava Gardner, Richard Burton und der eifersüchtigen Liz Taylor, um den Film »Die Nacht des Leguan« zu drehen, was tatsächlich der Fall war, 1964 im mexikanischen Puerto Valletta. Hernan hatte seine Kindheit einst als obdachloser Waisenjunge verbracht. Jetzt genießt er es, als Hotelchef und Barkeeper einer illustren Gesellschaft beizuwohnen, deren Mitglieder, berühmt oder auch nicht berühmt, sich besaufen, lieben und prügeln. Frei nach der Devise, das Leben findet jetzt statt, morgen schon droht vielleicht der Untergang. Lucia Berlin war mit diesem Leben auf der Klippe selbst bestens vertraut. Dreimal verheiratet, dann wieder geschieden. Mit 4 Kindern führte sie ein nomadenhaftes Dasein mit häufigen Umzügen hin und her zwischen Texas, Chile, New Mexico und New York, schreibend und jobbend sich durchschlagend im Schatten der amerikanischen Künstlerbohem, alkoholsüchtig, dann wieder clean. Das alles ist bekannt und ist oft in den Mittelpunkt von Rezensionen gestellt worden, seitdem die fast vergessene Autorin 2015 auch für den deutschen Buchmarkt entdeckt wurde. Aber wie nah Berlins Geschichten an ihrem eigenen Leben auch sein mögen, was allein zählen sollte und bleiben wird, das ist die Meisterschaft ihrer Erzählkunst. Ihre Stories zeigen oft nur einen Ausschnitt, eine momenthafte Episode ihrer zumeist weiblichen Hauptfiguren. Doch schon das genügt, um prekäre Milieus auszuleuchten, widersprüchliche Gefühle zwischen Angst und unbändigem Überlebenswillen zu vermitteln. In der Geschichte »Zwei Ehefrauen« treffen sich zu abendlicher Stunde 2 Alkoholikerinnen, die einst mit ein und demselben Mann verheiratet waren.
»Du hast gesagt, ich soll herkommen. Es wäre dringend.« »Wieso hast du denn so lange gebraucht? Herrje, ich agiere gerade im totalen Blackout-Modus. Säufst du noch immer?« »Naja, klar, ist ja offensichtlich.« Sie schenkt ihnen beiden mehr Rum ein. Sie trinken. Decker lacht. »Haha, jedenfalls hast du trinken gelernt. Ich erinnere mich noch, wie ihr beiden frisch verheiratet wart. Ich hab dir ein Martini angeboten. Und du hast gesagt, nein, danke, vom Alkohol wird mir schwindelig.« »Immer noch?« »Komisch, dass seine beiden Frauen Säuferinnen geworden sind.« »Noch komischer, dass wir keine Junkies geworden sind.« »Ich schon«, sagt Decker. 6 Monate. Ich habe mit dem Trinken angefangen, als ich vom Heroin loskommen wollte.«
Lucia Berlin sagte einmal frei nach ihrem Vorbild Anton Tschechow, dass das Leben eben so sei. Jemand stirbt oder eine Liebe geht zu Ende. Man bleibt damit zurück, mit dieser Trauer, mit der Einsamkeit oder welchem Gefühl auch immer. Lamoyanz und Gefühlsduselei sind so auch diesen dialoggesättigten Geschichten fremd. Ihre Figuren, wie diese beiden alkoholkranken Frauen, reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Sie lachen, weinen, lallen, bekleckern sich und kriechen auf allen Vieren. Aber im größten Chaos sind sie immer noch handlungsfähig. Tief in der Nacht trennen sich die Frauen wieder. Die eine geht zurück zu ihren Kindern, die andere versinkt in einen tiefen Schlaf. Irgendwie wird es am nächsten Morgen schon weitergehen. Wie? Das lässt Lucia Berlin in ihren Geschichten immer offen. So erfahren wir nicht, was aus der geschiedenen Claire wird, die mit ihren 4 Kindern in ein Dorf zieht und dort, misstrauisch beäugt von den Bewohnern, in wilder Ehe mit einem windigen Kerl lebt. Die Geschichte mit dem Titel »Mein Leben ist ein offenes Buch« gipfelt in der chaotischen Suche nach einem verlorenen Kind. Und in »La Barca de la Illusion« ist am Schluss nicht klar, ob der Jazzmusiker Bass sich von seiner Drogensucht befreien kann. Seine schwangere Frau Maya hat die Hoffnung verloren.
Maya wachte vom Pfiff der Paladin auf. Kommt das Schiff an oder fährt es ab? Ich weiß nicht, ob ich komme oder gehe. Warum mache ich Witze, wenn es am schlimmsten ist? So wie Mama. Die Paladin fuhr aus der Bucht aufs Meer hinaus. Maya blieb den heißen, schwülen Nachmittag in der Hängematte liegen. Nein, dachte sie. Es wird nicht gut. Die Angst und die Trostlosigkeit fühlten sich vertraut an, wie nach Hause kommend. Asche.
Lucia Berlins Geschichten erzählen vom aufreibenden Existenzkampf im Amerika der 40er bis 60er Jahre, von der Tristesse und Banalität des Alltags, von der Unmöglichkeit des Ehelebens, grundiert vom Jazz in den Pubs, der Hitze in New Mexico, den Farben, Gerüchen, Speisen in wechselnden Landschaften und Gemeinschaften. Lucia Berlins Figuren sind getrieben vom wilden Verlangen nach Erleben, Nähe und Zärtlichkeit. Und sie schöpfen ihre Möglichkeiten aus, wo immer sie sich bieten. Berlins Texte leben von einer atmosphärischen Dichte, die Innen- und Außenwelt miteinander verbindet, sowie von der Lebendigkeit einer Sprache, deren Feinheiten und Besonderheiten wie Slang oder spanische Einsprengsel Antje Ravik-Strubel in ihrer Übertragung hervorragend gemeistert hat. Dem Band ist ein Erinnerungstext von Lucia Berlins ältesten Sohn Mark vorangestellt. Gewünscht hätte man sich allerdings zusätzlich einen ergänzenden Essay zur literarischen Einordnung und zum Selbstverständnis dieser so außergewöhnlichen Schriftstellerin.
Das meint Angela Gutzeit über Abend im Paradies, ein Band mit Kurzgeschichten von Lucia Berlin, übersetzt von Antje Ravik-Strubel, liegt er im Kamper Verlag Zürich vor, 288 Seiten, 32 Euro. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung, aber die kann heute natürlich kurz vor der Vergabe des Literaturnobelpreises am Abend nicht zu Ende gehen, ohne dass ich Sie noch darauf hinweise, dass es auch heute wieder viel, sehr viel Protest gegen den designierten Nobelpreisträger Peter Handke gab. Ja, tatsächlich muss man hier von einem weltweiten Sturm der Entrüstung sprechen. Für den späten Nachmittag jedenfalls waren heute gleich mehrere Proteste vor Ort in Stockholm gegen die Nobelpreisvergabe an Handke angekündigt, unter anderem von der bosnischen Vereinigung Die Mütter von Srebrenica. Auch das Deutsche Pen-Zentrum und diverse deutsche Schriftsteller und Literaturjournalisten meldeten sich heute Handke und Nobelpreiskritisch zu Wort, bis hin zum türkischen Ministerpräsidenten Recep Erdogan, der Handke als rassistische Person bezeichnete und ihm Verstöße gegen die Menschenrechte vorwarf. Tja, wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der bislang als eher aliterarisch bekannte Erdogan sich offenbar so gut mit dem Werk von Peter Handke auskennt. Nachdenklicher machen aber dürften einen wohl die Proteststimmen von serbischen Autoren, die heute im SZ-Feuilleton abgedruckt waren. Hier äußerte sich etwa der serbische Autor Philipp David mit folgenden Worten.
Handke ist eine moralische Null. Es ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, Handkes Gesamtwerk von seinen politischen Aktivitäten zu trennen. Der Nobelpreis wird die Missverständnisse in unserer Region noch einmal vertiefen und die Kriegswunden der 1990er Jahre wieder aufreißen.
Also, nicht einmal unter vielen Autoren in Serbien scheint die Entscheidung für den Serbien-Freund Handke Applaus hervorzurufen. Mehr zur ausufernden Debatte, die gibt's morgen bei meiner Kollegin Dina Netz im Gespräch mit Hubert Winkels hier im Büchermarkt. Und das war's für heute aus der Literaturwelt. Hier im Studio verabschiedet sich Gisa Funk. Machen Sie's gut.